Listen.
Meine Vermutung dazu wäre einfach die, dass wir natürlich mit freien Gewichten die wahrscheinlich höchste absolute Intensität bewegen können pro Bewegung, pro Wiederholung. Ja? Und wenn dann noch da hinzukommt, dass jemand eine hohe Bewegungskompetenz an den Tag legt, ja, und auch eine hohe neuronale Effizienz an den Tag legt, plus dass er entsprechend hohe absolute Intensitäten bewegt, also hohe Gewichte bewegt, wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, dann haben wir eigentlich den stärksten Stimulus für Hypertrophie aus meiner Sicht, den man pro Wiederholung haben kann. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Dan Orte, der Host dieser Sendung. Und diesmal soll es wieder ein ganz normales Q&A geben, wo im Großteil der Zeit eure Fragen beantwortet werden. Es sind wieder eine gute Menge an Fragen reingekommen, sowohl über Instagram als auch über das Google-Formular. Auch wieder sehr, sehr gute Fragen. Und dementsprechend werde ich mich diesen Fragen gleich widmen. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für das Feedback zu den Episoden mit Nils. Sehr, sehr positives Feedback. Nils freut sich natürlich auch, dass das bei euch so gut ankommt. Und dementsprechend werden wir das Ganze sicherlich zukünftig als Serie fortführen. Wahrscheinlich im zweiwöchentlichen Rhythmus. Also das heißt, alle zwei Wochen werden wir dann unseren Off-Season-Progress entsprechend ein bisschen beleuchten. Schauen, was passiert, wie passiert und all diese kleinen Details mal ein bisschen aufgreifen, die für viele sicherlich interessant sind oder exemplarisch vielleicht auch das eine oder andere erklären können, warum etwas, weshalb, wieso passiert oder was man anpassen kann in der Zeit. Ja, das wird alles dann wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder stattfinden. Ansonsten werden auch wieder aktuell wieder fleißig Gäste für den Podcast gewonnen. Bin da in letzter Zeit wieder ein bisschen schlampig geworden, sagen wir es mal so, die Vorarbeit zu leisten. Aber es sieht gut aus. Ich bin ja auch immer darauf aus, möglichst interessante Themen zu besprechen, wo der Podcast-Gast natürlich auch gut passt. Ja, und das muss halt immer on point sein. Freut euch drauf. Ich freue mich schon auf die Gäste, die als nächstes auf dem Zettel stehen. Aber nun können wir uns gleich den Q&As widmen, denn das, was bei mir aktuell gerade passiert, gibt es dann nächste Woche wieder zu hören. Also rein ins Q&A für euch. Eine reine Q&A-Episode. Fangen wir mal an mit der Frage von Espresso Ghetto. Ist quasi schon der Podcast Gast par excellence, jedes Mal am Start. Was passiert, wenn man Protein konsumiert, während die Muskelprotein-Biosynthese noch nicht auf ein Ausgangslevel zurückgekommen ist, um erneut getriggert zu werden? Erfährt diese dann gar keinen Stimulus? Fragezeichen. Eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir auch schon vor längeren sehr oft gestellt habe. Dazu müsste man am besten mal Jorn Trommelen heißt der, glaube ich, aus Holland, der sich dem Proteinstoffwechsel entsprechend wissenschaftlich widmet oder einen Großteil seiner Arbeiten in der Vergangenheit damit verbracht hat, die Proteinverstoffwechslung im Körper genauer darzustellen. Und ich glaube, er war auch einer der, die diese Phase dieser 3 bis 5 Stunden, sagt man, in der sozusagen die Muskelproteinbiosynthese erhöht ist und die dann wieder auf ein Ausgangsniveau zurückkommen muss, um erneut wieder hochgetriggert werden zu können. Ja, das heißt, man muss sie dort wieder auf dem Ausgangslevel zurückbekommen, damit sie wieder aufs Maximale ansteigen kann. Und dann ist natürlich die Frage, die man sich stellt, okay, was passiert denn in der Zeit, wenn ich zwischenzeitlich jetzt Protein-Feeding hatte, und 2 Stunden später wieder Protein entsprechend konsumiere. Ja? Und das ist halt so eine Frage, die kann ich sicherlich hier nicht beantworten. Da müsste man wirklich jemanden heranholen, der da Experte ist. Mein Gedankengang dazu ist einfach immer der, dass ich glaube, also wenn man sowieso eher einen höheren Protein-Intake, also eine höhere Proteinaufnahme pro Tag anvisiert von, sagen wir mal, am untersten Punkt von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder vielleicht sogar mehr, dann sehe ich das Ganze halt auch gar nicht mehr als so dramatisch an, wann das nun rauf und runter fährt. Ne? Weil dazu muss man halt auch wieder ganz klar sagen, es gibt halt 2 Auslöser für die Muskelproteinbiosynthese. Es gibt einmal natürlich den externen Stimulus durch Training, der viel, viel potenter ist, der auch viel, viel länger anhält, nämlich bis zu 72 Stunden. Und das ist der viel, viel wichtigere, auslösendere Punkt, der die Muskelproteinbiosynthese in ein höheres Niveau fährt. Und die der externen Gabe von Nahrungsprotein ist der 2., der, wie wir eben schon gesagt haben, das Ganze 3 bis 5 Stunden vielleicht hochfahren kann. Ja, deswegen, das sind alles so Systeme, die natürlich ineinander greifen, wo ich dann mir einfach überlege, wenn ich jetzt zwischendurch Protein konsumiere, kann das dieses ganze System so durcheinander bringen, es negativ beeinflussen, es positiv beeinflussen. Ich wäre sehr, sehr, wie soll ich sagen, es würde mich sehr, sehr wundern, wenn das einen riesen Unterschied ausmachen würde. Ja, also das Training sehe ich als Faktor Nummer 1 an für die Muskelproteinbiosynthese, dann die Menge, die über den Tag konsumiert wird, und die 3. Priorität hat dann sicherlich auch die Menge der Gaben, das heißt die Anzahl der Gaben über den Tag, die dann, wenn man diese 3 bis 5 Stunden nimmt, dann natürlich auch so steuern kann, dass man alle 3 bis 5 Stunden so ein Protein-Feeding bekommt, um sicherzustellen, dass dieser Trigger halt hochgefahren werden kann, dass es potenziell klappen kann. Ja, es ist halt auch nicht so, dass wir das garantieren können, dass das dadurch immer auf dem Top-Niveau ist. Ja, genau, das wären so meine 5 Cent zu dem ganzen Thema. Ich kann es aber auch wissenschaftlich natürlich nicht absolut beantworten. Sollte irgendjemand dazu ein Paper haben oder eine wissenschaftliche Ausarbeitung haben, wo das schon geklärt wurde oder wo es da eine bessere Antwort drauf gibt, lass es mich gerne wissen, würde mich auch sehr, sehr interessieren. So, dann zur nächsten Frage. Die nehmen wir mal von Instagram. Das war jetzt Google-Formular. Clemens Schoch fragt, Clemens, Klient von mir, wie viele Athleten max planst du, in Klammern ihr, pro Saison zu preppen? Fragezeichen. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, denn dass die nächste Saison, wo Athleten für die Prep anstehen, ist halt 2021. Und da habe ich bis jetzt, glaube ich, 2 aktuell, die 2021 auch First-Timer sind, also das erste Mal sich auf die eine Wettkampfbühne stellen werden. Wo das Maximum liegt, das werde ich sicherlich, sollten da noch welche dazukommen, auf ein gewisses Maß begrenzen meinerseits, weil der Plan ja auch ist, dass ich auch 2021 das nächste Mal auf die Bühne gehe und natürlich das Ganze dann nur so weit Klienten aufnehmen oder so weit Leute in die Prep während der Prep begleiten werde, wie das Ganze qualitativ natürlich noch maximal hochwertig vonstatten geht. Das kann ich halt noch gar nicht sagen. Es werden sicherlich nicht so viele sein, weil ich aktuell, was das Arbeitspensum angeht von One-on-One Personal Training, Online-Coaching und dem, was ich sonst noch im Alltag zu machen habe, eigentlich am Limit ist. Also ich bin halt eigentlich komplett ausgelastet, habe halt wenig Zeit, noch irgendwas anderes zu machen. Was auch einer der Gründe ist natürlich, warum jetzt Nils zum Beispiel auch als Praktikant am Start ist und zeitnah vielleicht da auch dann im Coaching mit einsteigen wird, um natürlich die Kapazitäten da zu vergrößern. Und dann ist man natürlich im Team synergistisch natürlich auch da möglicherweise deutlich besser aufgestellt, um sich da auch zu helfen. Aber ein Maximum kann ich halt noch nicht sagen, wird sich alles entwickeln. Ja. Clemens, willst du auf die Bühne? Sag Bescheid. So, das soweit zu der Frage. Die nächste Frage. Freie Gewichte versus Maschinen. Beides hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Jedoch ist auffällig, dass egal in welchem Gym man kommt, die breiten Jungs hauptsächlich im Bereich der Freihanteln arbeiten. Zudem haben alle erfolgreichen Bodybuilder mit einem Training ihre Physik aufgebaut, welches zum Größteil auf einem aus Freihanteln bestehenden Grundgerüst aufbaut. Korrelation ist natürlich nicht zwingend Kausalität. Dennoch sind diese Beobachtungen auffällig. Deine Meinung dazu? Denkst du, jemand könnte komplett ohne freie Gewichte genauso gut Fortschritte machen, wenn er sehr gerne Maschinen zur Verfügung hat? Also, richtig, Korrelation ist nicht zwingend Kausalität, aber ich kann diese Beobachtung durchaus teilen und habe das auch schon des Öfteren, glaube ich, auch mit Gästen im Podcast ein bisschen besprochen. War jetzt nicht unbedingt das Thema war, sind es die freien Gewichte, aber sind es die freien Gewichte in dem Maße, dass ich immer dann so ein bisschen geguckt habe, klar, so die richtig, richtig, ja, über hypertrophierten Naturalathleten, hypertrophiert, ja, die maximale Nettohypertrophie erfahren haben, die haben oftmals entweder eine Powerlifting-Karriere hinter sich oder eine Phase hinter sich, in der sie sehr, sehr stark auf die absoluten Intensitäten fokussiert waren und das heißt auf die freien Gewichte, auf die Grundübungen fixiert waren und da sehe ich auch ganz klar, dass es da eine Überschneidung gibt, dass diese beiden Faktoren übereinkommen, dass jemand dort sich eine Zeit lang sehr, sehr stark mit den freien Gewichten auseinandergesetzt hat. Meine Meinung dazu, das könnte natürlich sein und meine Vermutung dazu wäre einfach die, dass wir natürlich mit freien Gewichten die wahrscheinlich höchste absolute Intensität bewegen können pro Bewegung, pro Wiederholung. Ja. Und wenn dann noch da hinzukommt, dass jemand eine hohe Bewegungskompetenz an den Tag legt, ja, und auch eine hohe neuronale Effizienz an den Tag legt, plus, dass er entsprechend hohe absolute Intensitäten bewegt, also hohe Gewichte bewegt, wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, dann haben wir eigentlich den stärksten Stimulus für Hypertrophie aus meiner Sicht, den man pro Wiederholung haben kann. Und wenn man das natürlich alles miteinander multipliziert, potenziert, dann haben wir natürlich da die größten Potenziale, den besten Stimulus für Hypertrophie, wenn diese Sachen zusammenkommen. Und deswegen sind diese Jungs halt so groß, weil sie den besten Stimulus gesetzt haben für ganz, ganz viele, für eine lange Zeit, für viele Wiederholungen. Und das könnte natürlich daran dann ufern, dass sie ja die breitesten im Gym entsprechend sind. Ja, also durchaus ist das etwas, woran man denken sollte und auch etwas, was in seiner Trainingsplanung oder in eurer Trainingsplanung ganz klar auch einen gewissen Einfluss haben sollte. Nicht umsonst sind freie Gewichte immer der Grundstock einer Trainingsplanung aus meiner Sicht, aus den eben genannten Gründen. Denn diese Bewegungskompetenz, die man mit freien Gewichten erlangt, das heißt, da muss man jetzt wieder unterscheiden zwischen dem internen und dem externen Stimulus. Auch etwas, was ich gerne mal mit den Athleten bespreche, weshalb ich mir auch mal Formcheck, Formvideos senden lasse. Also ein externer Stimulus, wenn man den rein als externen Stimulus sieht, ist halt wirklich nur das Gewicht, was bewegt wird, ja, was auf der Stange ist, ja, was aber wirklich intern ankommt, an der letzten motorischen Endplatte, ja, wirklich an Spannung. Das sind halt zwei verschiedene Sachen, ja. Wenn ich es nicht schaffe, diese externe Spannung auch intern weiterzuleiten, dann kommt sie natürlich auch nicht dort an. Und ob der externe mit dem internen Stimulus 1:1 gleich ist, das ist in den allerwenigsten Fällen, glaube ich, gegeben, selbst bei sehr, sehr erfahrenen Athleten, die eine sehr, sehr starke gute Bewegungskompetenz haben, eine sehr, sehr gute Mind-Muscle-Connection haben, die kommen halt sehr, sehr stark an 100% ran, aber 100% ist, glaube ich, ja, die eine perfekte Wiederholung, ja. Aber natürlich, je öfter ich pro Wiederholung dieses Potenzial auslaste, desto besser ist natürlich der Reiz. Ja, und ich glaube, wenn man das beides miteinander kombiniert, ja, nämlich diese Bewegungskompetenz und diesen internen Stimulus, das, was wirklich im Muskel an der letzten, kleinsten motorischen Endplatte ankommt, das kombiniere mit einer hohen Last, die ich extern drauflade, dann habe ich einfach diesen besten Reiz. Und deswegen sind freie Gewichte natürlich so potent in ihrer Hypertrophiewirkung. Aber Maschinen haben natürlich trotzdem genauso ihren Platz. Sie können genauso einen hohen, oder nicht genauso einen, das wäre jetzt das falsche Wort, wenn ich das jetzt genauso wieder sagen würde, die falsche Beschreibung. Sie können genauso potent sein oder sehr, sehr stark potent sein, Hypertrophie-Reiz. Wenn ich allerdings nur Maschinen nutze, ja, also nur geführte Maschinen nutze, dann werde ich wahrscheinlich nicht meine maximale Bewegungskompetenz ausbauen auf das Level, was ich erreichen könnte und damit vielleicht auch nicht den höchsten internen Stimulus erreichen kann, den ich vielleicht möglicherweise überhaupt mir in die Wiege gelegt ist, was ich halt mir erarbeiten kann an Fähigkeit, diesen internen Stimulus zu aktivieren. Ich glaube, das geht einem dann verloren, wenn man von Anfang an nur Maschinen nutzt und keine freien Gewichte, weil man diese Ansteuerung dann natürlich nicht so stark erlernt, diese Fähigkeit. Ja. Und deswegen sind Maschinen gerade im Bodybuilding-Bereich etwas, was sehr, sehr gut funktioniert, was ab einem gewissen Grad, was man halt auch immer wieder sieht, wenn Bodybuilder schon sehr, sehr erfahren sind, dass sie dann teilweise von den freien Gewichten halt wieder weggehen, keine Squats mehr machen, kein Bankdrücken mehr machen, sondern dann sich wirklich stark auf die Maschinen konzentrieren. Aber sie haben halt diese Bewegungskompetenz von damals natürlich transferiert auf die Arbeit an den Maschinen, was sie dann an den Maschinen natürlich noch mal effektiver macht. Ja, und dann kommen sie natürlich auch damit weg, nur Maschinen zu nutzen und haben dann natürlich nicht mehr den Stress dieses, dass sie so hohe Lasten bewegen müssen, um einen ähnlichen mechanischen Reiz zu setzen, sagen wir es mal so. Ja, mit den freien Gewichten ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dass der passive Bewegungsapparat auch immer ein bisschen leidet, natürlich größer. Das ist natürlich bei älteren, erfahrenen Athleten, die vielleicht schon eine Wehwehchen haben, dann irgendwann wird das vermieden und ist dann halt auch nicht unbedingt mehr vonnöten. Sondern da tut's dann die Beinpresse, da tut's dann die Brustmaschine, da tut's dann halt die entsprechend, ja, die Hammer Strength 101 gesamte Linie durch und die machen halt trotzdem noch gute Fortschritte. Ja, also das dazu. Also deine Beobachtung stimmt auf jeden Fall, würde ich dir so recht geben. Ich würde aber auch sagen, man muss eine gewisse Grundkenntnis, eine Grundbasis an Fähigkeiten erlernen mit den freien Gewichten. Und das kann man natürlich kombinieren dann mit Maschinen in der Trainingsplanung. Da kommt die Trainingsplanung, das Programming halt ins Spiel, was dann halt sehr, sehr interessant wird. Wann, an welche Stelle setze ich halt eine freie Übung? Wo setze ich eine Maschine hin? Was macht Sinn? In welchem Trainingskontext? Von der Frequenz, vom Trainingsvolumen? Von all diesen Sachen, die da halt mit reinspielen. Und das ist auch etwas, was mir mit am meisten Spaß macht, wo ich hier sehr, sehr gerne am Computer sitze, mir dann so ein bisschen chillige Musik anmache. Und wenn ein Mesozyklus ausgelaufen ist von einem Athleten, der dann im Deload ist, dann setze ich mich halt hin und stelle mir halt die Frage, okay, wie kann ich das Programm jetzt so optimieren, dass wir den besten Stimulus setzen in Relation zur Ermüdung zum Beispiel. All so eine Sachen, die lasse ich mir dann gerne mal auf der Zunge zergehen und dann so ein bisschen, setzt sich das System halt entsprechend oder der nächste Mesozyklus halt zusammen. Und da sollten halt freie Gewichte als auch Maschinen drin vorkommen. Nur das eine oder nur das andere. Ich glaube, dann nimmt man sich halt Potenziale, wenn man halt Physikathlet ist, wenn man rein auf Hypertrophie aus ist, sollte man beides für sich nutzen. Ganz, ganz klar. So, das soweit zu der Frage. Dann die nächste. Was waren deine größten Fehler in der Vergangenheit, was Aufbau und Diät betrifft? Du hast ja in diversen Folgen anklingen lassen, dass du beispielsweise Selbstzeiten im Low Carb, Lean Gains und so weiter durchgemacht und damit keine vernünftigen Erfolge erzielt hast. Kannst du diesbezüglich vielleicht ein paar Punkte nennen, welche du mit deiner jetzigen Erfahrung so sicher nicht mehr machen würdest? Zudem würde mich interessieren, was du einer Person, welche sich zum Beispiel in meinem konkreten Fall seit knapp einem Jahr mehr oder weniger eigentlich immer im Defizit befunden hat und jetzt schon schwer mit den negativen Adaptionen, Libido stark gesenkt, Energielevel durchgehend niedrig, Trainingsperformance ca. 30% schlechter, empfehlen würdest, wenn der gewünschte KFA noch immer nicht erreicht ist. Okay, sehr, sehr ausgiebige Frage, sind quasi zwei in einem. Einmal die Frage zu meinen, sagen wir mal, Verfehlung im Netto-Hypertrophie-Game in den letzten Jahren oder man könnte schon sagen fast im letzten Jahrzehnt. Und da gab es so einige. Puh, da müsste ich jetzt mal tief graben, um mal so ein paar rauszusuchen. Sicherlich, der größte Teil, habe ich auch schon öfter gesagt, war ganz klar die Fettphobia sozusagen, die Angst, zu viel Körperfett anzusammeln und dadurch halt immer wieder Kalorienüberschüsse zu kurz zu halten und dadurch natürlich ganz klar den Stimulus, den ich setzen könnte für ein maximal gutes Hypertrophie-Ergebnis, immer wieder zu dezimieren. Einfach dadurch, dass ich den Körperfettanteil niemals zu einem Level hoch oder über, sagen wir mal, ich würde mal sagen, in meinem Fall war es wahrscheinlich, habe ich ihn niemals über 12% kommen lassen, zeitweise vor, weiß ich nicht, 2 bis 4 Jahren oder noch länger, einfach weil ich dachte, ja, es geht halt, der Lean-Bulk wäre halt real, ja, aber das funktioniert halt für die wenigsten. Da muss man halt schon sehr, sehr langsam und kontinuierlich arbeiten. Und ja, kontinuierlich muss man sowieso immer arbeiten. Und auch dann geht es nur langsam voran. Aber man muss sich halt auch trauen, wirklich mal den Körperfettanteil wenigstens in einen Bereich mal hochzubringen, in dem man neues Körpergewicht erreicht vielleicht, in dem man eine neue Trainingsperformance erreicht, die man vorher noch nicht erreicht hat. Einfach das physiologische System mal so zu stören, wie es vorher noch nie gestört war, ja, um natürlich auch eine Adaption zu haben, die vorher noch nie da war, ja? Also Stimulus und dann eine Adaption, die halt noch nie da war, zu erfahren. Was habe ich sonst noch gelernt? Gibt so vieles, das müsste ich mir einfach mal alles aufschreiben. Ich habe immer wieder Momente, wo ich so denke, oder auch mit Julia irgendwie rede oder wir schnacken und dann sie dann sagt oder ich dann sage, erinnerst du dich noch damals, als ich nur das oder jenes gemacht habe? Ganz klar würde ich halt sagen, ich war halt viel zu stringent und habe viel zu viel Abstriche gemacht von der Lebensqualität für Bodybuilding, für den Sport, für das vermeintliche Ziel. Meine Identität hing halt komplett an meinem Körper halt zu sehr, zu stark. Und da trifft man natürlich Entscheidungen, die nicht unbedingt sinnvoll sind, mit denen man aber auch nicht die besten Ergebnisse erzielt halt, ne? Also was mir da so einfällt, sind halt so Sachen, dass ich früher in unseren ersten Urlauben in Amerika halt immer meine Küchenwaage mitgenommen habe, mir vorher schon ganz genau rausgesucht habe, wo wir jeden Tag essen gehen können, wo ich die Makros tracken kann, wo es möglichst niedrig kalorische Lebensmittel gibt, in welcher Fastfood-Bude in den Staaten, ne? Chipotle, Subway, was weiß ich, alles Mögliche habe ich mir da vorher rausgesucht, bei YouTube gesuchtet aus irgendwelchen Vlogs raus und habe da halt auch im Urlaub Diät gehalten halt, ne? Immer im Kaloriendefizit und dann Cheat Day gemacht und das dann auch wirklich nur gemacht, um dann wieder für YouTube-Content zu produzieren und eigentlich selbst im Kopf schon gewusst, dass das Ganze mich halt überhaupt nicht weiterbringt, sondern immer so ein Jojo rauf und runter ist und mich als Athlet überhaupt nicht weiterbringt. Also ein Athletendasein hatte ich gar nicht. Ich hatte eigentlich in meinem Kopf wirklich nur so ein Social-Media-Dasein, aber kein Athletendasein. Und das hat mich ja natürlich enorm gebremst in meiner Entwicklung in den Jahren, in denen ich das gemacht habe. Was ich natürlich retrospektiv jetzt, lässt sich das sowieso nicht mehr ändern. Ich ärgere mich da jetzt nicht groß drüber. Trotzdem überlegt man natürlich immer, was wäre, hätte ich damals schon meine Potenziale viel besser genutzt, hätte ich das alles deutlich besser gemacht, wo würde ich heute stehen mit meiner Physik? Aber das ist halt alles völlig überflüssig, weil es ist eh in der Vergangenheit gewesen. Was man daraus machen kann, ist natürlich daraus zu lernen, es zum Beispiel hier zu teilen, damit andere Leute vielleicht da eine stellvertretende, als stellvertretendes Beispiel wirken und sagen und sich dann denken, okay, das mache ich vielleicht auch gerade und ich will aber auch dahin, ich will auch ein Athlet sein, ich will wirklich performen im Bodybuilding-Sport. Okay, vielleicht muss ich da was ändern. Das kann man halt aus solchen Situationen machen. Aber da gibt es sicherlich noch so viele, noch so viele Verfehlungen meinerseits, die mir jetzt halt spontan nicht einfallen, die ich vielleicht in späteren Podcasts vielleicht nochmal erwähne, was halt so völlig daneben war. Also was ich damals halt auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war das Thema Regeneration. Überhaupt nicht. Ne? Das kam das erste Mal so richtig, habe ich das für mich implementiert und für Klienten implementiert, als ich in Wien war vor 2,5 Jahren, da habe ich es dann richtig implementiert, denn da war die RP-Conference in Wien an der Sporthochschule, glaube ich, und da war Dr. James Hoffman und der hat da das Thema Recovery sehr, sehr gut behandelt und ist dann auch, glaube ich, oder es gab vorher, glaube ich, schon das Buch von ihm und Dr. Michael Swartel und glaube Melissa Davis hat das auch noch mitgeschrieben. Ich glaube, Recovering from Training heißt es, glaube ich, was ich jedem ans Herz legen kann, wo das Thema Regeneration halt nochmal wirklich aufgearbeitet wird und wie wichtig das Thema halt auch ist in unserem Sport, im Bodybuilding-Sport, um halt das bestmögliche Ergebnis zu produzieren. Das war auch ein ganz, ganz großer Fehler meinerseits, dass ich das Thema überhaupt nicht ernst genommen habe, beziehungsweise es wahrscheinlich auch eine Zeit lang sogar gar nicht auf dem Zettel gehabt habe, sondern es rein für mich gab Training, Reiz, Progressive Overload und dann wächst du. Ja? Also Regeneration und all seine Faktoren, die da wichtig sind, die habe ich überhaupt nicht vom Zettel gehabt. Das heißt, ich habe auch überhaupt nicht genug geschlafen, sondern ich war völlig in dem Modus, in diesem Gary Vee-Modus teilweise, ne? So schlafen kannst du, wenn du tot bist. Ich bin samstags um 5 Uhr früh aufgestanden, um YouTube-Videos zu schneiden, um zu lesen, um mich weiterzubilden, um vermeintlich zu wachsen und zu hustlen und hab da natürlich für den Sport alles mich komplett natürlich schlecht aufgestellt, um natürlich gute Ergebnisse zu produzieren, einfach weil mir das Wissen da gefehlt hat. Ich hatte dieses Thema einfach noch nicht auf dem Zettel und ja, das ist heute natürlich ganz, ganz anders und dementsprechend behandle ich mein Training natürlich auch anders, das Training meiner Klienten ganz anders und ja, die Ergebnisse sind natürlich auch ganz, ganz andere, wenn man das Thema mit auf dem Zettel hat, ne? Also, das soweit zu dem Thema. Und die zweite Frage war, glaube ich, dass die fragende Person seit einem Jahr sich kontinuierlich in einem Defizit befunden hat und die Adaptionswiderstände und negativen Adaptionen halt schon real sind, wie man im Englischen sagen würde. Libido ist stark gesenkt, Energielevel durchgängig niedrig, Trainingsperformance 30% schlechter, hat er gesagt. Hat aber sein KFA noch immer nicht erreicht. Was soll man da tun? Mein erster Gedanke wäre ganz klar, nach einem Jahr Defizit, mach eine Maintenance-Phase. Mach eine Erhaltungsphase, in der du dein Trainingsvolumen auf Maintenance-Volumen setzt, auf das Volumen, was du brauchst, um deine Muskulatur zu halten, und setzt deine Kalorien auf Erhalt, um deinem Körper Regeneration zu geben. Dass dieses physiologische System zurück zu einer Baseline findet, von der er aus wieder agieren kann. Ganz, ganz klar. Ne? Wir brauchen eine vollständige Erholung von diesem Jahr Defizit und da wird eine Maintenance-Phase von 2 Wochen oder 4 Wochen wahrscheinlich nicht ausreichen, weil in Relation zu einem Jahr, ich würde wahrscheinlich schätzen, wenn ich es begleiten würde, würde ich wahrscheinlich sagen, wir machen erstmal Minimum 2 Monate Maintenance, in der wir halt schauen, wie die Parameter sich überhaupt verhalten, ne? All diese Parameter, die du da auch aufgeführt hast und wo so die Baseline wirklich ist an Erhaltungskalorien, was im Training halt geht, wann da die Performance steigt und wann wir zurückkommen und wann wir wenigstens eine annähernd uns der vollständigen Erholung nähren, ja, Und von da aus kann man dann natürlich weiter schauen, okay, sind diese Parameter wieder in Ordnung? Sind sie halt wieder so, dass man überall ein Plus verzeichnen kann und einen deutlichen Gewinn gemacht hat, dass man sich deutlich besser fühlt? Und dann kann man halt überlegen, ob man jetzt sagt, okay, jetzt können wir den KFA aus dieser Position nochmal weiter drücken nach unten, aber aus einer deutlich regenerierteren Verfassung heraus. Ne? Und da sind diese Maintenance-Phasen, diese Erhaltungsphasen wirklich deutlich, deutlich zu selten genutzt aus meiner Sicht, weil die meisten natürlich denken, okay, entweder mache ich einen Cut oder entweder ich bin im Aufbau. Alles, was dazwischen an Zeit vergeht, irgendwas mit Erhalt, ist halt verlorene Zeit. Und das ist es halt überhaupt nicht. Gerade wenn man dieses Szenario nimmt, gibt es gar keine andere Wahl. Denn was willst du machen? Du hast dein KFA noch nicht erreicht. Du könntest jetzt auch sagen, du gehst jetzt wieder in Kalorienüberschuss, würdest den KFA noch weiter hochfahren, würdest dich vielleicht ein bisschen schneller regenerieren, ja. Aber dann musst du halt das Körperfett, was du jetzt wieder aufbaust, natürlich in der nächsten Diätrunde natürlich auch wieder mit runterfahren. Also, ja, das wäre meine Empfehlung für dich. Guck, dass du diese ganzen Adaptionen erstmal so weit zurückschraubst, wie es möglich ist. Zack, einmal der Bildschirm ausgegangen, exakt nach 30 Minuten, perfekt, um dich wieder in eine bessere Ausgangslage zu bringen, dein KFA nochmal zu senken, ja, also ich glaube, in den letzten Episoden sind immer wieder diese Maintenance-Phasen ins Gespräch gekommen, weil es aber halt, ja, mittlerweile etwas ist, was zu selten genutzt wird, aber sehr, sehr produktiv sein kann im Gesamtprozess eines Bodybuilders. Ganz klar. So, dann die nächste Frage von Personal Trainer Markus bei Instagram in der Story. Trackst du Erholung, / Regeneration und wenn ja, wie? Ja, da sind wir ja schon wieder bei dem Thema Regeneration, ja. Also ich tracke das Ganze selber natürlich, weil Steve das auch in seinen Spreadsheets trackt und ich selber track es auch bei meinen Klienten, ganz klar. Und wie sagen wir es mal, es ist das Tracken der Erholung der Regeneration hat eigentlich für mich immer den Faktor übergeordnet, dass ich dieses Thema, naja, sagen wir es mal, Übertraining möglichst vermeiden will. Ja, also ich will möglichst viel Training regenerieren können bei meinen Athleten, um natürlich einen möglichst hohen Stimulus zu setzen und einen guten Hypertrophie-Reiz setzen zu können. Und da möchte ich natürlich sehr, sehr nah an diese Grenze kommen, wo ich das im Idealfall das ideale, maximal regenerierbare Volumen finde. Darüber ist dann das Übertraining, von dem ich halt nicht mehr profitiere. Und dazu ist es halt sehr, sehr wichtig, halt die Regeneration immer im Auge zu behalten. Ja? Und dazu muss man halt wissen, oder vielleicht auch erstmal zwei Begriffe immer klären für sich. Das eine ist halt, dass man für Training, also für Trainingseinsatz, für das Training an sich halt immer eine Währung hat, einen Kostenpunkt, in dem man zahlt, nämlich in Form von Erschöpfung. Ja? Erschöpfung ist auch vonnöten, ja, um halt ein physiologisches System so zu stören. Aber wir wollen natürlich Erschöpfung nicht so stark haben, dass sie die sportliche Leistungsfähigkeit auf Dauer absenkt. Ja, das tut sie natürlich Intra-Training, also das heißt pro Trainingssession. Das werdet ihr kennen. Am Anfang des Trainings seid ihr deutlich leistungsfähiger als natürlich nach der fünften Übung oder nach der letzten Übung. Denn da ist natürlich die sportliche Leistungsfähigkeit ganz klar gesenkt aufgrund der Erschöpfung. Ne? Und das ist halt immer der Kostenfaktor, den ihr im Kopf haben müsst. Ne? Und dann kommt natürlich, um diese Erschöpfung wieder abzubauen, die Regeneration ins Spiel. Ja? Also Erschöpfung ist die Währung, Regeneration ist sozusagen das Zurückzahlen dessen, was man dort sozusagen als Kredit aufgenommen hat, wenn man so sagen will. Ja? Und die Regeneration ist halt, das Ziel der Regeneration ist es halt, das physiologische System wieder zu dem Status zu bringen, ja, den es hatte, bevor es durch das Training gestört wurde, ja. Und wenn ich es auf diese Baseline zurückbekomme, dann habe ich eine vollständige Erholung, ja. Das ist natürlich das oder das beste Szenario für die nächste Trainingseinheit. Und wenn ich jetzt aber, es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel in der letzten Trainingswoche es nur noch schaffe, eine Regeneration zu gewährleisten, die weiter überlastendes Training ermöglicht. Das heißt, ich bin natürlich nicht mehr komplett erholt. Ja, das wird wahrscheinlich ab der zweiten, vielleicht ab der dritten Woche, ist eine vollständige Erholung nicht mehr möglich, sondern dann starte ich schon mit einer gewissen noch Grundermüdung, die ich nicht komplett abbauen konnte. Aber ich kann halt noch überlastendes Training gewährleisten. Das heißt, ich kann noch progressiv mehr Gewicht oder mehr Wiederholung machen oder eine bessere Ansteuerung gewährleisten, und dann habe ich halt auch noch die Regeneration so gewährleistet, dass ich da noch vom Training profitiere. Ja, das sind so die drei Grundfaktoren, die man im Auge behalten sollte, die man verstehen sollte, weil ich ja auch vorhin gerade gesagt habe, dass ich das früher halt überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, weil ich das auch überhaupt nicht verstanden hatte. Na, dass die Regeneration halt ganz, ganz wichtig ist, und diese halt auch so weit auszunutzen, dass ich sehr, sehr nah an diese Grenze komme, an das Trainingsvolumen und an den Reiz, den ich dann gerade so regenerieren kann oder dann halt auch nicht mehr regenerieren kann. Da kommen wir wieder zu dem Thema Overreaching. Macht das Ganze Sinn? Muss das Ganze sein? Oder ist das vielleicht gar nicht vonnöten? Ist halt alles nur eine Theorie? Ist alles nicht erforscht? Wie allgemein in der Sportwissenschaft so vieles halt sehr, sehr schwer ableitbar ist auf Bodybuilder, weil diese sich nicht für Sportstudien groß zur Verfügung stellen. Aber auch das habe ich schon so oft im Podcast gesagt, dass Studien da sehr, sehr schwer übertragbar sind auf euch, alle, die hier gerade zuhören. Ja, weil wir keine Studien mitmachen, weil wir unser Training verfolgen wollen, weil wir unser System verfolgen wollen, weil wir sehr, sehr stark daran interessiert sind, das Optimale rauszuholen. Und so eine Studie, ja, die hält uns dann natürlich wieder auf, deswegen machen wir es halt nicht. Aber jetzt komme ich vom Thema ab. Also Thema, wie ich die Regeneration tracke. Ja, und ich tracke das Ganze natürlich in dem Sinne, dass ich in meinen Spreadsheets ganz klar natürlich das Trainingsvolumen steuere, natürlich auch die Trainingsintensität über die Reps in Reserve zum Beispiel steuere und natürlich auch die Trainingsfrequenz steuere. Das ist auch eine Möglichkeit, entsprechend die Regeneration zu beeinflussen, ganz, ganz klar, ne? Und was kann Erschöpfung bei uns diesen Kostenfaktor ausrufen oder erzeugen? Ja, ganz klar Training, ja, und all diese Faktoren, die ich eben genannt habe, aber auch ganz klar natürlich die Alltagsparameter, und diese track ich natürlich auch. Das heißt Schlaf, ganz, ganz klar, wie viele Stunden kriegt der Athlet an Schlaf, wird das Ganze schlechter mit der Zeit, ne? Und da kann man später dann vielleicht auch nochmal darauf eingehen, welche Indikatoren darauf hinweisen, dass die Regeneration mittlerweile mangelhaft ist. Also was die Alltagsstressoren sozusagen, die Erschöpfungsparameter, ne? Ganz, ganz klar psychische Faktoren, alles, was uns im Alltag psychisch belastet, das kann alles sein. Hund ist tot, Auto abgefackelt, Freundin verlassen, ihr wisst selber, ihr könnt jetzt XY das Beispiel einsetzen, was euch halt im Kopf halt wirklich Energie kostet halt, ne? Dann kann natürlich ein Kaloriendefizit da ganz klar mit reinspielen, ne? Klar, welches Kalorienmilieu habe ich gerade? Entsteht dadurch natürlich eine Mangelernährung? Habe ich zu wenig Kohlenhydrate? Sind die Mikronährstoffe vielleicht zu niedrig? Bin ich hydriert? Das sind halt alles so eine Faktoren, die ich natürlich auch über die Spreadsheets in gewisser Weise abfrage, einfach um zu sehen, wird sozusagen die Range an Kalorien eingehalten, wird die Range an Protein eingehalten, an Fetten eingehalten, wird sozusagen, während der Rest wird über die Kohlenhydrate aufgefüllt, all so eine Sachen. Und das sind natürlich alles Faktoren, die in den Spreadsheets immer wieder wöchentlich abgefragt werden, auf verschiedene Art und Weise. Bei einigen Athleten ist es so, dass sie es wirklich die kompletten Zahlen eintragen, bei erfahreneren Athleten oder mit Athleten, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, die da halte ich das vielleicht auch mal ein bisschen kürzer, oder die klicken einfach nur an, ja, alle Parameter eingehalten. Da weiß ich auch, dass das der Fall ist. Das ist halt so ein bisschen unterschiedlich. Das track ich halt alles, ne? Und dann kann man natürlich sehen, wann kippen diese Faktoren. Wann kippen diese Faktoren in einem Bereich, wo ich halt merke, okay, wir sind jetzt an diesem Limit angekommen. an dem Regenerationslimit angekommen. Ja, also ich kann dem Athleten nicht mehr Training verabreichen. Er kann das Ganze nicht mehr regenerieren. Ja, wir haben eine Mangelregeneration. Da kann man halt überlegen, es gibt halt verschiedene Indikatoren, die man da heranziehen kann. Ne? Es gibt halt frühe Indikatoren, ne, die sehr, sehr früh kommen. Das heißt, die halt vielleicht zuerst zum Beispiel im Training stattfinden. Ne? Also zum Beispiel die Koordination lässt nach, ne, dass die Regeneration dann halt zum Beispiel für eine Trainingseinheit oder im Training dann halt nicht mehr gut. Das ist auch eine mangelnde Regeneration. Ne? Was kann es noch sein? Die Stimmung fällt, ja, also der ein oder andere wird es kennen unter euch, er fängt einen Trainingsblock an, einen Mesozyklus an und mit der Zeit wird man unter Umständen, hat man immer weniger Lust auf Training, man ist schlechter gelaunt, man ist im Gym irgendwie schlecht drauf, wenn jemand irgendwas nicht abbaut oder so. Das sind halt so die ersten Indikatoren, dass die Regeneration jetzt schon stark gelitten hat. Die Ernährung, man hat sehr, sehr starken Hunger unter Umständen, man trifft schlechte Entscheidungen beim Essen, das können halt auch so frühe Indikatoren sein, die schon auftreten, bevor diese Erschöpfung überhaupt physiologisch spürbar wird, sagen wir es mal so. Ne? Und dann gibt es halt Indikatoren, die, wie soll ich sagen, die gleichzeitig mit den Symptomen auftreten. Das heißt, wenn ich jetzt im Training wird die Geschwindigkeit der Bewegung langsamer. Ne? Also das heißt, ich die Hantel beim Bankdrücken, ja, wird ab Wiederholung 5 deutlich langsamer, bis sie zum Endpunkt zurückkehrt. Ne? Das sind halt so auch Indikatoren, die man wahrnehmen kann. Natürlich ganz klar der Leistungsabfall im Training, ne, wenn man es wieder globaler sieht, über eine ganze Trainingseinheit in Relation zur letzten Woche. Ja. Ne? Und auch, dass die Anstrengung, die man angibt in Form der RPE zum Beispiel, wie stark ist es für mich anstrengend, dass diese steigt, obwohl wir das Gleiche leisten. Aber es wird für mich anstrengender. Ich nehme es deutlich anstrengender wahr. Ja? Und wenn es dann wirklich arg wird mit der Regeneration, meistens zur Woche 4 oder 5, ne, dann kommen so die Indikatoren, die wo man dann wirklich aufpassen sollte und überlegen sollte, okay, jetzt habe ich, glaube ich, wirklich das Limit erreicht, ne? So wie bei mir jetzt aktuell. Die Schlafprobleme ist bei mir jetzt sehr, sehr stark gestern der Fall gewesen. Ich habe irgendwie 4 Stunden geschlafen, konnte zwischen 9 und 12 gar nicht einschlafen, war dann 1 Stunde wach, habe dann 4 Stunden sehr, sehr schlecht geschlafen. Die Herzfrequenz war sehr, sehr hoch in der Zeit. Das heißt, meine Regeneration ist schon sehr, sehr schwer am Arbeiten und wahrscheinlich ist sie jetzt auch schon langsam in einigen Bereichen hinterher, gerade nach der gestrigen Einheit, wo die Stiff Leg Deadlifts wieder dran waren. Das ist dann etwas, wo dann der Schlaf auch drunter leidet. Und dann weiß man schon, okay, wenn sonst alle Parameter stimmen, habe ich gerade im Check-in heute mit Steve gesagt, ich habe wirklich das Arsenal an Schlafoptimierung wirklich durch komplett. Ne? Blaulichtblocker, Magnesium, Duschen vorm Schlafen, Melatonin, Ashwagandha habe ich wieder mit in die Rotation genommen. Alles, damit ich jetzt, weil ich schon wusste, diese Woche wird trainingsmäßig, die wird mich kaputt machen. Und damit habe ich es halt auch nicht geschafft, den Schlaf hinzukriegen. Und normalerweise habe ich halt sehr, 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 sehr gute Schlafhygiene. Ich gehe zu den gleichen Zeitpunkten schlafen. Also das Schlafzimmer ist komplett verdunkelt. Wir haben, als wir hier ins Haus gezogen sind, da extra so eine verdunkelten Rouladen, wie nennt man das? Rollläden? Ich sag mal Rouladen. Die Rouladen. Rollläden einbauen lassen, damit es komplett wirklich stockfinster ist. Wir lüften immer eine Stunde bevor wir ins Bett gehen, damit der Raum kühl ist. Also ich habe wirklich alles gemacht, aber ja, ne, ganz klar, die Regeneration war wirklich sehr, sehr stark mangelhaft. Wahrscheinlich jetzt nach dieser Einheit. Heute konnte ich wieder noch eine Einheit hinlegen, wo die eine oder andere Übung noch progressiv war. Das heißt, ich bin noch nicht komplett overreached oder noch komplett im Übertraining, aber in einigen Bereichen halt schon. Ne? Und da kommt halt wieder das Thema ins Spiel. Du kannst halt für einige Muskelgruppen schon früher diesen Bereich erreichen, wo du ins Übertraining kommst und in anderen bist du halt noch nicht da. Und dann gibt's halt das systemische Übertraining, wo dein System halt komplett überläuft und die Regeneration nicht mehr hinterherkommt. Ne? Andere Faktoren wären halt jetzt krank zu werden zum Beispiel, ja, wenn dem Körper halt keine andere Wahl mehr bleibt, als dir zu sagen, okay, du hörst halt nicht mehr auf mit dem Training, du gibst mir nicht mehr Regeneration, dann muss ich halt krank werden, weil du machst ja trotzdem einfach weiter. Ne? Das ist so der Klassiker. Man kriegt eine Erkältung oder irgendwas und denkt, oh, scheiße, warum kriege ich jetzt eine Erkältung? Überlegt euch mal ganz oft, wenn ihr eine Erkältung bekommen habt, so einen typischen Infekt. Kann es sein, dass ich davor extrem viel Stress hatte, Alltagsstress plus Trainingsstress plus Diätstress. Denkt mal drüber nach. Und ob dann nicht vielleicht gerade eine Krankheit euch ereilt hat, ist ganz, ganz oft der Fall, weil die Regeneration halt nicht hinterhergekommen ist halt, ne? Schmerzen wäre noch so eine Sache. Klar, wenn der passive Bewegungsapparat langsam überfordert ist, weil einige Muskelpartien das gar nicht mehr leisten können, dann geht es natürlich darum, darüber. Und ganz klar, das Verlangen zu trainieren sinkt halt auch stark, ne? Wenn ihr jetzt sagt, oh, finale Trainingswoche, eigentlich, jetzt kann ich ja all out gehen, aber ich habe gar keinen Bock zum Training. So, wenn ich jetzt an die Einheit denke, man sitzt, ich habe es halt wirklich oft schon gehabt, ich sitze vorm Gym im Auto und daddel halt noch 10 Minuten rum oder eine Viertelstunde, telefoniere noch, einfach weil ich kein Verlangen nach Training habe, weil ich wirklich so das abstoßend finde. Das macht mich fertig, wenn ich dran denke, ich muss jetzt 2 Stunden das abarbeiten. Ich mache es natürlich trotzdem für den Prozess, aber das ist halt auch so ein Faktor. Dann wisst ihr, okay, jetzt ist vielleicht mal ein Deload angesagt, jetzt heißt es mal wieder entsprechend eine vollständige Erholung einzuholen, weil ich so wahrscheinlich nicht mehr weiterkomme. Das mal so kurz zum Thema Regeneration, weil ich das vorhin so angesprochen hatte. Glaube ich, mal ein ganz guter Rundumschlag gewesen. Wie gesagt, Renaissance Periodization, Recovering from Training heißt es, glaube ich, das E-Book. Kann ich jedem empfehlen, holt euch das. Da ist das alles nochmal detailliert drin. Hat mir vor 2 Jahren wirklich nochmal deutlich mehr die Perspektive auf das Thema hat es mich deutlich wachgerüttelt und mein Gesamtbild für das Thema Training und Hypertrophie und diesen Parameter, der da halt ganz, ganz wichtig ist, deutlich erweitert. Ist immer eine Investition wert. Ganz, ganz klar. Da kann ich halt auch nur wieder sagen, fahrt zur Fortbildung, fahrt zu Konferenzen, um euch weiterzubilden und ist so, so wichtig. Gerade wenn man das nicht nur liest, sondern dann auch nochmal mit anderen zusammen erlebt, nachfragen kann, es manifestiert sich ganz, ganz anders. Und die Fragen, die man dann hat, die kann man dann gleich stellen, das kann man gleich klären mit den anderen Leuten da, vielleicht direkt mit dem Dozenten. Das ist Gold wert und das wirklich. In dem Sinne freue ich mich schon wieder auf den Mai, wenn es wieder nach London geht zu der Revive und RP und 3DMJ Conference, diesmal der Riesengipfel mit Eric Helms, Alberto Nunez, Dr. Mike Isratel und habe ich jemanden vergessen? Jared Feather. Die 4 werden aufeinandertreffen und natürlich die Revive-Jungs, Steve und Pascal. Und das ganze Revive-Team wird natürlich da sein, denke ich mal. Das wird cool werden und das sind so Sachen, da gibt's immer wieder was zu lernen. Das mal so völlig zwischendurch. Vielleicht sehe ich, hört oder sieht man den einen unter euch auch da. Ich denke mal, das wird komplett ausverkauft sein, das Seminar bis dahin. Und das soweit zum Thema Regeneration halt, ne? Was kann man effektiv für die Regeneration tun, wenn man dann regenerieren muss, ne? Oder was kann man aktiv tun, sagen wir es mal so. Und da ist eigentlich die Essenz des Buchs, und das ist halt so simpel wie einfach, das Wichtigste, was ihr tun könnt, ist innerhalb eures maximal regenerierbaren Volumens zu trainieren und nicht darüber hinaus. Das ist der erste Faktor, den ihr aktiv euch als allererstes vor Augen rufen solltet oder was ja als allererstes das Ziel sein sollte, dass ihr herausfindet, wann ihr darüber hinaus trainiert und trainiert nur innerhalb eures maximal regenerierbaren Volumens. Denn das, was ihr nicht regenerieren könnt, könnt ihr ja nicht adaptieren. Und da könnt ihr nicht von profitieren. Und das ist ja dann wirklich Zeitverschwendung, ne? Wenn es dann wieder darum geht, ne? Und Schlaf, Erholungsmaßnahmen, Stress, sind halt Faktoren. Und ja, der Deload ist dann natürlich dann in dem Fall Deloads, wie auch immer man diese Deloads dann gestalten möchte, ein Mittel der Wahl, um halt wirklich mehr diese vollständige Erholung zu haben. Ob man nur eine komplette Woche Deload macht, ob man 4 Tage komplett aus dem Gym rausgeht. Da gibt's halt viele Muster, viele Varianten und das muss man halt auch individuell immer für sich finden, wo man gut funktioniert. Ich habe es auch mittlerweile sehr, sehr stark individuell angepasst für viele Athleten. Ja. Und was man sonst machen kann, ja, eine Maintenance-Phase ist natürlich im größeren Level dann etwas, was man dann machen kann, wie es vorhin bei dem Fragensteller war, der dann ein ganzes Jahr natürlich schon seine Regeneration mangelhaft behandelt hat. Und ja, ansonsten gibt es da nicht viel, was man da sonst machen kann. Diese ganzen Dehntechniken, Formrolling, was weiß ich, was noch alles gibt halt, ne? Eisbäder und so weiter. Das ist alles erwiesenermaßen, ja, kann da nicht sonderlich effektiv helfen. Ja. So, jetzt habe ich, glaube ich, das Thema Erholung und Regeneration in seiner Gänze von vorne bis hinten bearbeitet. So, 50 Minuten. Ich glaube, das ist für diese Woche ganz gut. War ja ein reines Q&A. Ich habe jetzt keine 10 Minuten vorher noch geredet und gemacht und getan. Cool, dass ihr wieder alle so lange am Start wart. Wie immer freue ich mich über eine iTunes-Bewertung, über ein Spotify-Abo. Markiert mich gerne in eurer Story, wenn ihr den Podcast hört. Lasst mich wissen, wie euch das Ganze gefallen hat. Wie immer. Und ja, freue mich auf die nächste Woche. Dann wird Nils wahrscheinlich wieder am Start sein oder wir haben Gast, je nachdem, wie sich das jetzt die Woche ergibt. Und dann hören wir uns wieder oder sehen uns wieder, je nachdem, wo ihr das Ganze konsumiert. In dem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss.